Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Abend. 1998 wurde in der Washingtoner Erklärung vereinbart, dass Raubkunst aus der Zeit des Nationalsozialismus zurückgegeben werden soll an die ursprünglichen Besitzer und dass dafür recherchiert werden soll in den Beständen von Museen und bei unklarer Beweislage eine gerechte und faire Lösung zu finden ist. Vor 10 Jahren wurde dann das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste gegründet. Heute wird Jubiläum gefeiert und wir bilanzieren gleich die ersten 10 Jahre. Und auch unser zweites Thema hat zu tun mit Deutschland im Nationalsozialismus. Heute wurde in Berlin ein digitaler Atlas NS-Verbrechen vorgestellt. Außerdem Kunst. Das Sprengelmuseum in Hannover zeigt Arbeiten von Barbara Probst zu Fragen von Wahrnehmung und Realität. Und das Théâtre du Soleil beginnt einen Zyklus zur russisch-ukrainischen Geschichte. Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste, das gibt es seit 10 Jahren. Ins Leben gerufen wurde es, um die Provenienzforschung voranzutreiben, zu der sich Deutschland eben mit der Washingtoner Erklärung 1998 verpflichtet hatte. Inzwischen fördert das Zentrum nicht nur Forschung zu NS-Raubkunst, sondern auch zu in der DDR oder in kolonialen Kontexten geraubter Kunst. Der Kunsthistoriker Gilbert Lupfer ist seit 2017 Vorstand des Zentrums. Ich habe ihn gefragt, was für Erfolge er denn sieht, die heute Anlass zum Feiern sind.
Ich glaube, als Erfolg kann man einfach bezeichnen, dass es inzwischen nur noch wenige Museen gibt, die sich nicht an der Provenienzforschung beteiligen. Dass die dezentrale Provenienzforschung, die wir fördern, die wir anregen und dann auch mit Bundesmitteln finanzieren, jetzt einfach beim Großteil der Museen angekommen ist. Das hat sich verändert. Es sind nicht mehr nur die großen Kunstmuseen, die Provenienzforschung machen. Das sind auch kleine Stadtmuseen, das sind technische Sammlungen, das sind Unisammlungen. Das ist was, wo man sagen kann, jetzt ist Provenienzforschung tatsächlich in der Breite der Museen angekommen. Und das andere war, das hatten Sie gerade schon erwähnt, dass wir auch Provenienzforschung zu anderen Kontexten anregen und unterstützen im sogenannten kolonialen Kontext, also in Museen. Und es müssen nicht nur ethnologische Museen sein, die Objekte haben, die aus ehemaligen Kolonien gekommen sind.
Ja, die NS-Raubkunst spielt noch die größte Rolle. 43 Millionen von insgesamt 60 Millionen Euro an Bundesmitteln, die Sie vergeben dann für die Projektförderung, gehen in diesen Bereich. Ändert sich das Verhältnis mit der Zeit?
Natürlich guckt man auch immer wieder, Bedarf ist, aber man kann einfach feststellen, dass der Bedarf der Museen nach Unterstützung auf der Suche nach NS-Raubkunst nach wie vor sehr groß ist. Also da kann man überhaupt nicht von einem zurückgehenden Bedarf sprechen. Der ist nach wie vor hoch und der Bedarf der Museen in einem kolonialen Kontext, der ist, entwickelt sich noch. Archäologische Museen oder naturkundliche Museen sind bisher da nur im Einzelfall beteiligt. Also da ist noch sehr viel zu tun.
Es sind ja die Institutionen, die Sie fördern mit Projektmitteln, die forschen dann. Aber entscheiden muss dann jeweils die Politik, also zum Beispiel bei kommunalen Museen der Stadtrat. Und die jeweilige Kommune muss sagen, ob sie auf Werte, die sich im Augenblick in ihrem Besitz befindet, tatsächlich verzichtet. Das funktioniert nicht immer, muss man sagen. Liegt da ein Problem?
Das funktioniert nicht immer, aber ich denke schon in den meisten Fällen. Das Problem kann dann auftreten, wenn es einfach unterschiedliche Sichtweisen zwischen den Nachfahren oder Erben und dem Träger eines Museums oder auch dem Museum gibt, wenn es einfach Lücken gibt. Und das kommt nun leider nicht so selten vor, dass zur Provenienz, zum Weg eines Werkes zwischen 1933 und 1945 einfach es Überlieferungslücken gibt, dass man einfach nicht weiß, wann das zum Beispiel den Besitzer gewechselt hat oder wo sich's genau befunden hat. Und dann ist es tatsächlich ein Problem und dann gibt's unterschiedliche Sichtweisen. Das sehe ich tatsächlich als Problem an. Wenn der Fall eindeutig ist, so ist zumindest unsere Erfahrung, da mag es auch einzelne andere Fälle geben, aber dann ist es inzwischen in der Regel schon so, dass Museen oder auch Bibliotheken bereit sind, Stücke zurückzugeben.
Ja, es liegt fast in der Natur der Sache, kann man sagen. In Kriegszeiten ist das einfach so, dass auch viel verloren geht an Unterlagen, die es da mal gegeben hatte. Die Washingtoner Erklärung sagt ja, es geht gar nicht um die rechtliche Verpflichtung, es geht mehr um die moralische Verpflichtung. Also fehlt es vielleicht noch daran, muss man, nachdem man jetzt vermittelt hat, dass Provenienzforschung grundsätzlich erstmal wichtig ist, das haben Sie ja gerade geschildert, muss man jetzt auch noch den Kommunen, den Eigentümern vielleicht stärker vermitteln, dass es eher eine moralische Verpflichtung ist?
Ich glaube, es ist bei vielen angekommen, zumindest in den Museen. Bei Trägern mag das durchaus differenziert sein, da kann es durchaus noch Kommunen geben, die das nicht so sehen. Also da ist nach wie vor politisch, glaube ich, auch ein Bedarf. Aber ich denke, die kommunalen Spitzenverbände, die ja auch bei uns im Stiftungsrat sind, machen da schon Aufklärungsarbeit in diese Richtung.
Sie haben gerade Konkurrenz bekommen, könnte man sagen. Die Limbach-Kommission, die zur Rückgabe von NS-Raubkunst beraten hat und die nun ja durch ein Schiedsverfahren abgelöst werden soll, die hat eine eigene Initiative zur Provenienzforschung trotzdem gerade noch gestartet. Ist das sinnvoll, da die Mittel auf mehrere Institutionen zu verteilen?
Ja, das ist, würde ich nicht als Konkurrenz bezeichnen. Das hat sich jetzt so entwickelt. Es wird eine Schiedsgerichtsbarkeit geben. Ich denke, es ist sinnvoll, Provenienzforschung und die Mittel für Provenienzforschung zu konzentrieren. Und da sind wir ganz eindeutig die Institution, die dafür prädestiniert ist. Wir vergeben Mittel für dezentrale Provenienzforschung. Und das hat sich in den letzten 10 Jahren absolut bewährt. Da andere Modelle sich zu überlegen oder zu entwickeln, das ist, glaube ich, nicht zielführend.
Sie meinen, das ist eine temporäre Einrichtung?
Ja.
Gilbert Lupfer, Vorstand des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste, das vor 10 Jahren eingerichtet wurde, zunächst für Forschung zu NS-Raubkunst. Und wir bleiben beim Thema, aber weiten den Horizont. Denn der Raub von Kunstgegenständen, der macht nur einen kleinen Teil der zahllosen Verbrechen der Nationalsozialisten aus. Ein digitaler Atlas verzeichnet nun 25.000 NS-Verbrechen in Deutschland, zu denen es Gerichtsakten oder andere Dokumente gibt. In einer App für Smartphone. Sebastian Engelbrecht war heute bei der Vorstellung des Atlas in Berlin.
Bisher waren die Dokumente nur Historikern zugänglich und auch sie mussten Anträge stellen, um an die Datenbank heranzukommen. Jetzt soll das Wissen über nationalsozialistische Verbrechen leicht zugängliches Allgemeingut werden. 25.000 Fälle von NS-Verbrechen geschehen an 8.000 Orten in Deutschland, sind in einer App auf einer Karte verzeichnet. So können alle Interessierten selbstständig mit ihrem Handy die Geschichte erforschen. Die Idee hatte Wolfgang Haug aus dem bayerischen Landsberg am Lech. Er kam zur Vorstellung seines Projekts nach Berlin in die Gedenkstätte Deutscher Widerstand.
Es sind alle Akten zugänglich, die NS-Verbrechen von 1933 bis 1945 beinhalten, die nach 1945 in Ost- und Westdeutschland gerichtlich verfolgt, verhandelt oder auch abgeurteilt wurden.
Wolfgang Haug ist eigentlich Künstler und nennt sich Kulturinitiator. Die App Digitaler Atlas NS-Verbrechen, auch Nazi-Crimes-Atlas genannt, ist ein Projekt von Haugs Verein, die Kunstbaustelle in Landsberg am Lech. Der Ort, an dem Hitler 1924 in Festungshaft saß, ist seit langem Wallfahrtsort von Neonazis. Haug versucht in Landsberg eine NS-kritische Tradition zu etablieren, unter anderem mit der neuen NS-Verbrechens-App. 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bei der Kunstbaustelle in Landsberg damit beschäftigt, die App zu entwickeln und die Dokumente für den Atlas der Verbrechen zugänglich zu machen. Der Gesamtetat für das Projekt beträgt 780.000 Euro. Sie kommen von der bundeseigenen Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft mit Sitz in Berlin.
Die Nutzung ist einerteils pädagogisch gedacht, soll aber auch die Partizipation anregen. Es geht aber auch darum, dass natürlich Menschen in ihrer Nachbarschaft, in ihrem Ort selbst entdecken können, gibt es bei uns dokumentierte Fälle von NS-Unrecht.
Wer über die App zu NS-Verbrechen forschen will, kann sich an sogenannten Tatkomplexen orientieren. Pogrome, Denunziationen, Verbrechen an politischen Gegnern, sogenannte Euthanasie und andere. Einen Schwerpunkt der Dokumentation bilden die Verbrechen im Zuge der Novemberpogrome von 1938, wie Katharina Erlenwein vom Nazi Crimes Atlas an einem Nürnberger Beispiel zeigt.
Da ist eine ganz ausführliche Tatbeschreibung von dem Befehl an die SA-Leute, die sich dann treffen auf dem zentralen Hauptmarkt, 600 Mann stark, und dann in den Süden der Stadt laufen, um zur Synagoge zu gehen, dort mit Brandbeschleunigern zunächst die Synagoge innen zu zerstören und dann mit Benzin das Feuer zu entfachen.
Die App bietet nur einen winzigen Ausschnitt aus den Verbrechen der Nationalsozialisten. Alles, was jenseits der heutigen deutschen Grenzen geschah, kommt nicht vor. Ein Grund für Wolfgang Hauck, über künftige Erweiterungen nachzudenken.
Wenn wir jetzt die App für Deutschland auf den Weg bringen, ist das ein erster großer Meilenstein, um das zu qualifizieren, also den Umgang. Wir haben in der Datenbank noch über 25.000 Daten dokumentierter Fälle außerhalb von Deutschland, für die wir einerseits dann Partner suchen. Das nächste könnte zum Beispiel in Österreich sein, wo es schon ähnliche Bestrebungen gibt, um zumindest auch diese Dokumentation vorzubereiten.
Und noch etwas fehlt. Die App mag noch so gut sein, aber erst Interesse an der Geschichte und Empathie werden dazu führen, dass Menschen sie nutzen. Das meint jedenfalls Eva Quistorp, ehemalige Europaabgeordnete der Grünen, die bei der Vorstellung dabei war.
Darum glaube ich, dass solche Informationsprojekte, die moderne Informationsmittel nehmen, dringend ergänzt werden müssen durch das Wissen, wie denn überhaupt Empathie mit den Juden als Opfern, mit Roma als Opfern, mit auch Christen als Opfern, also mit den verschiedenen Opfern des Nationalsozialismus und der Gewaltdiktatur entstehen können.
Übrigens, noch ist sie gar nicht verfügbar, die App Nazi Crimes Atlas. Interessenten müssen sich noch bis zum kommenden Mai gedulden.
Der digitale Atlas NS-Verbrechen, heute vorgestellt, von Mai an benutzbar. Im Sprengelmuseum in Hannover sind aktuell Werke von Barbara Probst zu sehen, und zwar 23 mehrteilige Arbeiten der Fotografin, die sich mit Ansichten beschäftigen, könnte man vielleicht sagen, und mit dem Vorhandensein immer mehrerer Ansichten auf die gleiche Sache. Das ist ein ziemlich aktuelles Thema, vielleicht in Zeiten, in denen wir von Blasen reden, die nur noch eine Sichtweise zulassen. Christiane Vielhaber war in Hannover. Christiane, bevor wir da, so wie ich jetzt schon, ins Deuten kommen, vielleicht erstmal einen Blick auf die Arbeiten. Was sieht man denn in diesen Arbeiten? Das Gleiche tatsächlich aus mehreren Perspektiven?
Überhaupt nicht. Jörg, du raffst aber am Anfang gar nicht. Was soll das? Gut, die eine hat ein rotes Kleid an. Und dann auf irgendeinem Foto sieht man dann nochmal ein rotes Kleid, oder es ist, wenn es in Farbe ist, ein gelbes Taxi, irgendwie guckt man von oben runter, und bei dem anderen Foto sieht man das Taxi jetzt nicht in Gelb, sondern in Schwarz-Weiß an irgendeiner Straßenkreuzung. Und wirklich raffen habe ich am Anfang nichts gerafft. Es ist so, dass ich mir das angeguckt habe, wie man sich so Filmstills anguckt. Und so wie früher, kennst du vielleicht noch im Kino, wo vorher diese Schautafeln waren, und dann waren einzelne Fotos und dann war diese Szene und diese Szene. Und es ist wirklich so, die Künstlerin geht vor wie ein Regisseur. Sie hat ein Drehbuch und sie macht Skizzen. Und alle, die auf diesem Bild zu sehen sind, tragen eine Kamera an sich. Und diese Kameras werden simultan, zack, ausgelöst.
Im gleichen Moment.
Ja. Und was wir sehen, ist eben jetzt nicht wie Cartier-Bresson, der gesagt hat bei der Fotografie, es gibt diesen einen entscheidenden Moment. Sie geht davon aus, dass das nicht so ist, dass alle Dinge mehrere Seiten haben. Und sie liefert, so heißt ja auch diese Ausstellung, sie liefert den Beweis, dass gleichzeitig so viel passiert. Und was du kennst von bei Polizeiverhören, der eine sagt, das habe ich ganz genau gesehen, ich habe ja da gestanden. Und der andere sagt, ich war zur selben Sekunde da und habe das auch so gesehen. Und jetzt versuchen sie, sich einen Reim darauf zu machen.
Ja, Subjective Evidences heißt das Ganze. Also subjektive Wahrheiten, könnte man vielleicht sagen. Das heißt, wir sehen aber tatsächlich eine Situation, die von mehreren Kameras zur gleichen Zeit aufgenommen wurde. Nur weil die Kameras in unterschiedliche Richtungen blicken, kriegen wir die Bilder erstmal gar nicht zusammen, weil die jeweils was ganz anderes zeigen?
So ist das. Das Künstliche merken Sie eigentlich erst, wenn Sie länger durch die Ausstellung gehen, und dann denken Sie, ach, dieses zerbrochene Porzellan, das habe ich ja schon mal gesehen. Das ist so wie beim Film Versatzstücke. man tut noch mal das dahin und tut das dahin. Völlig irritiert war ich bei einem Dreiteiler. Das ist ganz schön. Sie sehen auf den drei Fotos einen Tisch. Richtig, die sind also fast in Körpergröße, also in echt. Und unter diesem Tisch sehen Sie jeweils zwei Beine. Und ich habe noch mit dem Kurator darüber gesprochen und sagte, was denkst du, Frau oder Mann? Dann habe ich gesagt, nee, also die Füße, die Zehen, das sind Männerfüße. Dann gucke ich mir aber so die Waden an und dann müsste man schon ganz schön viel rasieren. Richtig ist, ich muss es ihm glauben, es ist ein und dieselbe Person. Aber unter diesem Tisch liegen Scherben, auf diesem Tisch liegt auf einem Foto ausgegossene Milch. Und dann machen sie natürlich, wer hat wen jetzt und hat da die Milch darunter geknallt. Und das war eine Ecke, wo ich gedacht habe, das ist einfach so perfekt, das alles ist. Diese Milch ist, sehen Sie richtig, ausgeschnitten aus weißem Kunststoff. Denn Sie können an einer Stelle unter diese Milchlache gucken. Aber wie gesagt, das ist eine Kleinigkeit.
Also Sie stellen eine Menge Fragen, offenbar die Bilder. Man muss sich erstmal einen Reim drauf machen. Ist denn meine Interpretation richtig, dass das auch eine grundsätzliche Kritik an der Beschränkung sozusagen auf eine Sichtweise ist? Also dass sie eigentlich einfordert mit diesen Arbeiten, dass man mehrere Sichtweisen hat?
Ja, denk doch nur dran in einer Talkshow, dass man sagt, mit der AfD kann man nicht reden. Man muss die andere Seite wenigstens auch mal hören. Also man muss die andere Perspektive sehen, um überhaupt zu einem Bild zu kommen. Und ein einheitliches Bild gibt es insofern nicht, aber das macht sie sehr geschickt. Und sie merken an dieser Ausstellung, jetzt sage ich wieder sie, du merkst an dieser Ausstellung, dass sie Bildhauerei studiert hat. Das heißt, eine Skulptur ist von allen Seiten anzuschauen und so ist das eben auch mit der Wirklichkeit.
Subjective Evidence ist die Fotografin Barbara Probst im Sprengel-Museum in Hannover. Christiane Vielhaber, vielen Dank. Das Pariser Théâtre du Soleil, das zeigt jetzt ein mehrteiliges Geschichtsepos, das reagiert auf den russischen Angriff auf die Ukraine und die historischen Narrative, die der russische Präsident Wladimir Putin zur Rechtfertigung verbreitet. Theaterleiterin Ariane Nuschkin nennt ihre Arbeit Ici sont les dragons und im Untertitel übersetzt ein Spektakel inspiriert von echten Fakten. Der erste Teil trägt den Titel 1917. Der Sieg lag in unseren Händen nach dem Tagebuch der russischen Revolution von Nikolai Suchanow. Und das ganze Projekt ist entstanden nach Workshops in Kiew mit ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern. Eberhard Spreng war bei der Premiere.
Warum dieses Stück? Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Ja, sie wird in einer fulminanten Eingangsszene dem Geschehen geradezu vorausgeschickt. Auf einem riesigen weißen Tuch im Hintergrund flammt das Video von Russlands Präsident Putin auf, in dem er von der sogenannten militärischen Spezialoperation spricht. Eine aufgebrachte Schauspielerin rennt ob dieses ungebetenen Eindringlings quer über die leere Bühne nach hinten und schimpft. Hals-Maul-Mörder, brüllt die Darstellerin, prügelt mit ihren Fäusten gegen das Tuch. Das kommt in Wallung und das verzerrt Putins Gesicht wie bei einem gestörten Fernsehsignal. Putins Narrativ stören, darum geht es hier. Die Geschichte neu erzählen für ein Europa im Schock. Ariane Nuschkin will, größenwahnsinnig genug, ein Geschichtsfresko ausspannen, das von 1917 bis in die Gegenwart reichen soll und die Irrtümer beenden, die Westeuropa verblenden. Und die tapfere Cornelia auf der Bühne ist ihre Stellvertreterin. Diese Cornelia ist Spielleiterin für einen Theaterabend, der Herrscherfiguren der Geschichte auftreten lässt. Lenin, Stalin, Trotzki, aber auch Winston Churchill, der letzte Zar Nikolaus II. Oder Adolf Hitler, der als einfacher Soldat des Ersten Weltkriegs in seinem Graben einen Brief schreibt, dessen Worte von der Bühne tönen.
Voller Wut drängten wir den einzigen überlebenden Offizier. Leutnant! Führen Sie uns ins Feuer!
Deutsch, Russisch, Ukrainisch, Französisch und Englisch sind auf der Bühne im Théâtre du Soleil zu hören. Finstere Schlachtengemälde lösen sich ab mit dunklen Stadtansichten. Ein düsterer Soundscape begleitet die Chronik über das für die weitere europäische Geschichte entscheidende Schicksalsjahr 1917. Fahrbare Dekorelemente huschen herbei und verschwinden wieder. Schneeboden wird ausgelegt und wieder eingewickelt. Rasant wird die Bühne für jede der 21 Szenen umgestaltet. Wir erleben das Ende der Zarenherrschaft und die entscheidenden Monate der russischen Revolution. Gelegentlich treten die Akteurinnen und Akteure aus ihrer Rolle, wenden sich direkt an die Regie. Wir müssen unbedingt Karl Kautsky lesen, sagte ein Revolutionär ganz aufgeregt. Aber Cornelia will ihr ideologiegeschichtliches Erklärstück nicht mit Theoriegrundlagen über die deutsche und internationale Sozialdemokratie ausufern lassen. So bleibt gelegentlich das Anekdotische. Wie deutsche Politiker sich entscheiden, den Exilrussen Lenin in einem versiegelten Waggon quer durch Deutschland fahren zu lassen, weil sie hofften, er werde in Russland die Geschichte der Revolution in ihrem strategischen Sinne beeinflussen.
Der kleine Glatzkopf und seine Bande, wir setzen sie in Petersburg ab. Lenin fuchtelt wild, er schreit gegen den imperialistischen, annexionistischen, kapitalistischen Krieg und in weniger als 6 Monaten unterzeichnen wir einen Separatfrieden mit Russland.
Karl Helfferich, deutscher Staatssekretär und viele weitaus prominentere Figuren der Geschichte, treten mit kunstvoll gefertigten Masken auf. Ihr Spiel ist plakativ. Die Stimmen aber kommen, gesprochen von anderen Akteurinnen und Akteuren, aus den Lautsprechern. Dies ist kein Theater der Verkörperung, sondern der Masken, Illustrationen und allegorischen Übersteigerungen. Die Zeit der Debatten geht zu Ende und wird abgelöst von der bolschewistischen Machtübernahme. Die Menschewiki verlieren im politischen Kräftespiel. Die Hoffnung auf ein demokratisches Russland ist vorbei. Fast 55 Jahre, ein ganzes Theaterleben, trennen diese Revolutionsgeschichte von Arjanuschkins frühem Kultstück 1789, wo das Publikum die französische Revolution als immersives Jahrmarktsspektakel erlebte. Das hier begonnene Opus Magnum, das Alterswerk der immer aus politischer Notwendigkeit heraus agierenden Theaterprinzipalin, wird von einer düsteren Vorahnung überschattet. Das Theater wird fast erstickt unter der Vielzahl der Ereignisse, der Mensch fast unkenntlich im Mahlstrom der Geschichte. Dennoch wünscht man sich eine rasche Fortsetzung und fürchtet sich zugleich vor dem, was sie erzählen wird.
Ici sont les dragons vom Théâtre du Soleil. Weitere Teile folgen. Die Kulturmeldung hat Anna Kuhn.
Es sollte der ganz große Wurf werden, als Gerd Heidemann 1983 für sein Magazin Stern die angeblichen Tagebücher von Adolf Hitler präsentierte. Die Geschichte ging anders aus, wie wir wissen. Die Tagebücher waren gefälscht und Heidemann wurde verurteilt, weil ihm vorgeworfen wurde, Geld bei der Bezahlung an den Fälscher Konrad Kujau unterschlagen zu haben. Heidemann hatte ursprünglich beim Stern als Foto- und Kriegsreporter Karriere gemacht. Er war auch dadurch bekannt, dass er die frühere Yacht von Hermann Göring kaufte und auch später seine Sammlung zur Geschichte des Zweiten Weltkriegs weiter ausbaute. Nun ist Gerhard Heidemann im Alter von 93 Jahren in Hamburg gestorben.
Bashar al-Assad ist weg und er bleibt bis zum Ende weg.
Die Lyrikerin Lina Atfar hat das Ende des Assad-Regimes in Syrien mit großer Freude aufgenommen. Atfar konnte 2014 aus Syrien ausreisen und lebt seitdem in Deutschland. Ihre Reaktion auf die Nachrichten aus ihrem Heimatland beschrieb sie bei Deutschlandfunk Kultur so.
Das war wie ein Traum und dieser Traum jetzt ist wahr. Wir können kaum glauben. Wir können seit 2 Wochen nicht gut geschlafen. Ja, wir tanzen und weinen und sehen die Videos. Das ist ein unglaublicher Moment, historical Moment, nicht vor Syrien, vor ganze Welt.
Sie mache sich absolut keine Sorgen, was die Miliz anbelange oder dass sich die Situation in Syrien ähnlich entwickeln könnte wie in Afghanistan, nachdem die Taliban dort die Macht übernommen hatten.
In Syrien gibt es andere Geschichte. Unser Problem ist mit Assad-Regime. Assad-Regime hat diese schlechte Propaganda über die Sura gesendet, dass wir sind religiös und wir sind extrem Islam und das ist unecht. Damaskus-Islam ist sehr leicht und sehr freundlich. Ich habe das in meinen Augen gesehen. Sie haben die Videos senden aus Syrien. Die Frauen waren in Straßen ohne Kopftücher und sie tanzen und feiern. Ich denke, die Frauen in Syrien in Zukunft wird eine echt Rolle spielen in Politik.
Das gesamte Gespräch mit Lina Atfar finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Sich eine Zeit lang ganz dem Schreiben widmen zu können, ohne finanzielle Sorgen, für viele junge SchriftstellerInnen sicher ein Traum und einer, den der Mara-Kassens-Preis des Literaturhauses Hamburg ermöglichen will. Er wird für einen deutschsprachigen Debütroman verliehen und geht in diesem Jahr an die Kölner Autorin Nora Schramm. 20.000 Euro für Schramms Roman Hohle Räume, in dem sie die Geschichte der Künstlerin Helene erzählt, deren Eltern sich scheiden lassen und die dafür ins Elternhaus in einem wohlhabenden Vorort zurückkehrt. Die Jury hob besonders die meisterhafte Sprache des Romans hervor und wie Schramm scharf beobachtend die Szenen einer bürgerlichen Kleinfamilie entwerfe.
Die Kulturmeldung mit Anna Kohn, vielen Dank. Die Situation in Syrien, Bundeskanzler Olaf Scholz bei Ford und Festnahmen in Mannheim wegen Terrorverdachts. Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Ich bin Jörg Biesler. Einen guten Abend.